It's better in the Bahamas. Heute in unserem Podcast Bimini, die Insel der Legenden und Kindheitsträume. Bimini ist eine kleine zweigeteilte Insel der nördlichen Bahamas-Gruppe und hauptsächlich für drei Dinge bekannt. Als liebster Rückzugsort des berühmten amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway, als Muss für alle Hochseeangler, vor allem für den blauen Marlin. Bisher wurden mehr als 100 Weltrekorde im Hochseefischen auf Bimini aufgestellt. Und als die Insel, vor deren Küste die versunkene, legendäre Stadt Atlantis liegen soll. Es gibt aber noch einen Grund, warum Bimini für Bahamas-Entdecker immer beliebter wird. Die Gewässer um Bimini sind ideal für wild lebende Delfine. Im offenen Meer leben die Tiere nach ihren eigenen Regeln und in ihrer eigenen Zeit. Mit diesen Tieren im freien Meer zu schwimmen, hat so gar nichts zu tun mit Delfinbegegnung in einem Wasserpark oder Delfinarium. Es ist ein unvergessliches Urlaubserlebnis, das sich Viktoria Urbanek, Gründerin und Bloggerin von Chronic Wanderlust, vor einiger Zeit erfüllte. Sie hat darüber auf ihrem Blog Chronic Wanderlust ausführlich berichtet. Viktoria ist heute zu Gast bei Claudia Majunke, der Leiterin des Deutschen Bahamas Fremdenverkehrsbüros, und nimmt uns mit auf ihre Reise zu den wilden Delfinen vor Bimini. Viel Spaß beim Zuhören und ihr wisst ja, it's better in the Bahamas.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, nach einer längeren Pause melden wir uns heute wieder zurück mit unserem neuen Podcast aus der Serie It's Better in the Bahamas. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr unsere Berichten heute nochmal zuhören wollt. Ja, heute ist unser Thema Urlaubserlebnisse. Und bei Urlaubserlebnisse wollen wir eigentlich auch so über Urlaubswünsche oder Dinge, die man sich immer vorgestellt hat, vielleicht auch schon im Kindesalter, die man einmal gerne erleben möchte. Ja, über die wollen wir uns heute unterhalten. Und wir sprechen hier von einem ganz konkreten Urlaubswunsch, nämlich einmal schwimmen mit Delfinen. Nicht im Wasserpark oder im Delfinarium, sondern wirklich im offenen Meer. Draußen die Delfine sehen, mit dem Boot ankommen, reinspringen und mit ihnen rumtollen. Ja, das ist genau das, über das wir uns heute unterhalten wollen. Wilde und freilebende Delfine, die gibt es tatsächlich auch auf den Bahamas und eigentlich kann man durch Zufall auf fast jeder Insel die Delfine treffen. Aber wie schon gesagt, das sind dann eher Zufallsbegegnungen oder man sieht sie aus der Ferne vom Strand aus. Es gibt aber zwei Inseln. Wenn man da zur richtigen Jahreszeit da ist, dann hat man wirklich größte Chancen, wenn nicht fast sogar Sicherheit, Delfinschoten zu treffen und sie wirklich in ihrem nächsten Umfeld im wilden Wasser zu erleben. Und bei diesen Inseln spreche ich von Grand Bahama und Bimini. Das sind die beiden nördlichen Inseln der Bahamas. Ja, und natürlich habe ich mir heute auch wieder Gäste eingeladen. Heute ist dabei die Vicky Urbanek. Das ist die Gründerin und Bloggerin von Chronic Wanderlust. Als Bloggerin liebt Vicky natürlich das Reisen, das Fotografieren und natürlich will sie auch drüber schreiben und das mit ihren Fans dann auch teilen. Vicky ist aber nicht nur Bloggerin, sie taucht auch schon seit ganz vielen Jahren und kann überhaupt nicht genug von der Unterwasserwelt bekommen. In diesem Zuge ist sie natürlich auch aktive Tierschützerin, denn wenn sie dann mit den Tieren unter Wasser interagiert, dann natürlich nur so, dass die wirklich auch sicher sind. Ja, und sie, einer ihrer größten Wünsche war es eben einfach immer mal mit Delfinen im offenen Wasser zu schwimmen. Und sie hat das Ganze dann eben auch vor einigen Monaten in Angriff genommen und hat sich die Bahamas ausgesucht, und zwar genauer Bimini. Das schreibt sie auch auf ihrem Blog Chronicle Wanderlust in zwei ganz tollen Geschichten und ihr kriegt auch nachher die Links von uns. Das heißt, in den nächsten 30, 40 Minuten werden wir mit Vicky über ihre Reise nach Bimini sprechen und dann werden wir auch erfahren, ob sie wirklich mit den Delfinen schwimmen konnte im offenen Meer und ob das wirklich auch so war, wie sie sich das in ihren Kindheitsträumen vielleicht schon vorgestellt hat. Hallo Vicky, herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen mitnehmen kann auf eine ganz besondere Reise, die ich da vor ein paar Monaten eben erlebt habe und euch auch ein bisschen so einen Einblick geben kann, wie das ausgeschaut hat und was man sich auch darunter vorstellen kann.
Ja, super. Und ich habe natürlich wie immer dabei meine Kollegin und Freundin Angelika. Schön, dass du dir heute auch wieder Zeit genommen hast, Angelika, mit dabei zu sein.
Hallo ihr zwei, ich freue mich ganz besonders auf den Beitrag heute, denn Schwimmen mit Delfinen im offenen Wasser auf den Bahamas, das war für mich, muss ich ehrlich zugeben, Neuland. Ich weiß, dass das auf Grand Bahama möglich ist, aber in Bimini, da war ich dann doch skeptisch und ich habe mich mit Vicky darüber unterhalten und in dem kurzen Telefonat kam schon so viel Begeisterung rüber, dass es gar keine Frage war, ja, das machen wir, ist doch ganz logisch. Und deswegen will ich jetzt auch die vielen kleinen Details von dieser Reise hören und live einfach nochmal Vicky zum Strahlen bringen. Das finde ich toll. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Vicky, bevor wir aber unsere Reise starten, dann möchte ich doch einfach mal von dir hören, was hat denn dich zum Reisen, die Reiseleidenschaft, wie hat denn die dich ergriffen? Ich war vorhin nochmal auf deiner Blogseite und habe gesehen, dass du in deinem jungen Leben 70 plus Länder bereits bereist hast. Also das kriegen wir natürlich mit unseren 25, 30 Urlaubstagen im Jahr überhaupt nicht drin. Aber wie machst du das? Wie organisierst du dein Leben, dass du so viel unterwegs bist und noch Spaß auch am Reisen hast?
Ich glaube, da muss ich so ein bisschen mehr ausholen. Und zwar, ich war schon immer sehr gern unterwegs, habe aber mit meinen Eltern jetzt so nie wirklich Fernreisen gemacht. Also das weit entfernteste, wo ich mit meinen Eltern in meiner Kindheit unterwegs war, war ja England, Kroatien. Also wir sind ganz selten auch geflogen, weil das ja damals einfach noch nicht so Usus war und die Flugpreise ganz andere waren. Und habe dann aber während meines Studiums das intensiv genutzt, dass ich einerseits im Ausland studieren habe können, einmal in Spanien und einmal in Kolumbien, und habe während meines Bachelors ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich ziehe zu Hause nicht aus und fange aber nebenbei zu arbeiten an. Und diese 400 Euro, die ich da im Monat verdient habe, die habe ich eben nicht in Miete stecken müssen, sondern die habe ich halt 1:1 in Flugreisen, also damals eher Flugreisen, investiert und war dann wirklich im Schnitt einmal im Monat im Flieger. Habe halt immer so geschaut, wo möchte ich überhaupt hin, was ist aber auch mit meinem Budget möglich. Habe da ganz viel in Hostels übernachtet, auch Freunde, also Freundschaften geknüpft durch verschiedene Meetups und so weiter und habe halt wirklich versucht, mit diesem wenigen Geld so viel wie möglich zu erleben. Und dann haben meine Freunde immer zu mir gesagt, also Freunde und Familie, ja, die Vicky, das ist die mit dem chronischen Fernweh. Und daher kommt auch der Name von meinem Blog, nämlich Chronic Wanderlust, heißt übersetzt so viel wie chronisches Fernweh. Und ja, das ist unheilbar, man kann das nur ein bisschen stillen und immer mal wieder mit Reisepass und Zeiten im Flieger quasi besänftigen. Hin und wieder tut es auch eine Zugreise oder ein kleiner Roadtrip da in Europa. Aber also dieses Kitzeln in mir, dass ich da wirklich immer wieder neue Sachen kennenlernen möchte, das ist schon sehr, sehr lang in mir. Und tatsächlich habe ich dann, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich ein Jahr in Spanien eben studiert habe, habe ich mich dann eines Nachmittags einmal dazu durchgerungen, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe das Ganze jetzt nieder, damit ich meinen Freunden, meiner Familie nicht immer 1:1 die gleichen Geschichten erzähle, sondern eben das ein bisschen optimiere und die Geschichten halt so zumindest in einen Link weiterschicken kann, das gleich mit Fotos zu verpacken, weil sonst war das vor 10 Jahren noch nicht ganz so einfach, da jetzt das alles rüberzubringen. Und ja, es sind jetzt eben im Mai 10 Jahre und ich bin unsagbar froh und stolz und auch ein bisschen ehrfürchtig, dass ich eben dieses 10-jährige Jubiläum jetzt mit meinem Reiseblog knacken werde. Und das ist einfach ganz was was Schönes und diese letzten 10 Jahre, da habe ich so viel erleben können und ich habe den Reiseblog ja nie gegründet, um irgendwie mehr draus zu machen, als halt ein paar Geschichten zu erzählen. Und ich war aber eine der Ersten und habe dann tatsächlich nach ungefähr 1,5 Jahren die ersten Anfragen für Kooperationen bekommen. Eine meiner ersten Geschichten war tatsächlich mit Austrian Airlines gemeinsam, wo ich dann sogar nach New York geflogen bin. Und daher kommt nämlich auch die Geschichte mit meinem Dirndl und mit dem Hut, weil ich habe damals gesagt, wenn sie mich aussuchen, dass ich für sie nach New York fliegen kann, dann mache ich das im Dirndl. Und tatsächlich bin ich dann mit 3 Dirndln im Gepäck und 6 Blusen und eben diesem Hut, der über die Zeit mein Markenzeichen geworden ist, in diesen Flieger gestiegen und war eine Woche in New York. Und ja, der Rest ist Geschichte, ja. Also der Rest hat sich dann einfach so ergeben und habe dadurch während meines Studiums schon auch meinen Gewerbeschein angemeldet und war so nebenbei selbstständig und habe mir aber tatsächlich durch den Reiseblog und die kleinen Aufträge mein Studium finanziert. Im Bachelor habe ich mir so querfinanziert, aber einen Master habe ich mir wirklich durch meinen Reiseblog und die ganzen Sachen, die da so im Dunstkreis herum passiert sind, wirklich dadurch finanziert und habe aber trotzdem immer noch ein bisschen dort und dort ausgeholfen, aber mein Ziel war schon immer, dass ich irgendwie selbstständig arbeiten kann, ohne dass ich jetzt an einen Ort gebunden bin. Und das ist mir zum Glück sehr gut aufgegangen, weil ich habe zwar Geschäftspartnerin und eine Mitarbeiterin, aber wir haben keine Bürogemeinschaft. Jeder arbeitet von zu Hause und das funktioniert für uns einfach wahnsinnig gut. Und es ist vollkommen egal, ob ich da jetzt in Enns in Österreich sitze, auf den Bahamas oder sonst irgendwo, weil ich mir das halt auch so aufgebaut habe. Ich habe ganz wenige Kunden, die ich laufend betreue, mache ganz viel Projektarbeit mit der kleinen Agentur, die ich eben mit meiner Partnerin habe. Und uns ist einfach auch beiden ganz wichtig, dass wir ortsunabhängig arbeiten können, die Zeit frei einteilen können. Und ja, und da ist einfach auch der Spielraum, den wir uns gegenseitig geben, sehr, sehr groß. Und ich freue mich jetzt einfach nach den letzten 2 Jahren, dass auch das Reisen immer mehr wieder möglich wird, ja, und da wieder die Fernreisen so stattfinden, wie man das wünsche und vorstelle. Und so wie der Blog über die letzten 10 Jahre gewachsen ist, habe ich mich auch ziemlich weiterentwickelt und bin auch sehr froh, weil ich meinen Reiseblog mit Schwerpunkt eben Individualreisen und Tauchen jetzt wirklich zu einem der größten im Dachraum habe aufbauen können. Und weil du vorhin noch gesagt hast, das Thema Tauchen, ich tauche tatsächlich länger als ich blogge. Seit 2010 nämlich, habe da auch einige Kurse und Ausbildungen gemacht, bin zertifizierter Tauchguide, also dürfte rein theoretisch auch Leute mitnehmen und forciere jetzt immer mehr die Unterwasserfotografie, weil mir das einfach so extrem fasziniert, nämlich nicht nur an Land zu fotografieren, sondern das Ganze auch im Wasser, um nicht nur übers Tauchen schreiben zu können, sondern auch die Fotos herzuzeigen.
Ja, wow, das ist ja wirklich, da wurde ein Hobby wirklich zum Beruf. Das ist doch eigentlich, schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein. Vicky, aber jetzt hast du so viele Länder gesehen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, auf die Bahamas zu reisen? Wie hast du Bimini ausgewählt? Wie bist du da hingekommen? Erzähl uns doch mal, wie du die Destination gefunden hast.
Ja, also die Bahamas und ich haben schon ein bisschen längere, wie sagt man, Anbahnung hinter uns, weil ich wollte nämlich einerseits das Freitauchen dort lernen, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Insel das gewesen wäre, ich meine, es war vielleicht Long Island, aber
richtig.
Das ist dann irgendwie der Pandemie zum Opfer gefallen, ja, aber tatsächlich mit meinem Mann, eigentlich wäre das unsere Hochzeitsreise gewesen, die Hammerhaie, Tauchsafari eine Woche rund um Bimini, das ist dann absolut ins Wasser gefallen, aber nur aufgehoben, also das werden wir irgendwann einmal nachholen und deswegen waren die Bahamas schon ein bisschen länger einfach so am Schirm. Ein ganz guter Freund von mir, der war schon ein paar Mal dort, mietet sich dann meistens einfach einen kleinen Flieger und hüpft von Insel zu Insel. Und eigentlich war das auch so ein bisschen geplant, mit dieser Hammerhai-Geschichte das zu kombinieren. Aber manche Dinge brauchen halt einfach so ein Zeitl und ich bin dann so vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sind ein paar Fotos oder ein Link ist so irgendwie in meine Richtung geflattert und hat meinen Weg gekreuzt. Und dann habe ich gesehen, dass es eben auf Bimini diese Delfine gibt. Und dann habe ich einfach mal zum Recherchieren angefangen, weil nur weil es jetzt heißt, dass man mit Delfinen dort schwimmen könnte, heißt ja nicht, dass man sie auch tatsächlich sieht. Und habe dann da mal ein bisschen recherchiert und auch schon einmal, also zumindest zum Träumen begonnen. Und dann haben wir gedacht, hey, das machen wir jetzt.
Ja, super. Ja, du hast ja auch schon gesagt, also neben den Delfinen ist natürlich Bimini auch bekannt für seine Hammerhaie. Eine ganz große Anzahl von Hammerhaien dort. Man kann trotzdem ins Meer zum Schwimmen gehen, keine Sorge, die sind an ganz bestimmten Plätzen, aber eben natürlich auch die Delfine. Jetzt bist du, also du hast jetzt deine Reise geplant. Nimm doch mal unsere Zuhörer mit, wie bist du angereist nach Bimini? Wie war die Anreise?
Also von Mitteleuropa gibt es ja einerseits sehr viele Direktflüge. Ich habe mir aber ganz bewusst für einen Flug mit der Turkish Airlines entschieden, weil man da zwei Gepäckstücke mitnehmen darf, nämlich nach Miami. Und mit der Turkish, ja, es ist ein Umweg von einmal 2,5 Stunden in die verkehrte Richtung fliegen und wieder zurückfliegen. Es war aber tatsächlich so, dass die Flüge mit Abstand am günstigsten waren und auch fürs Tauchen, also das mit den Delfinen war Schnorcheln, aber ich habe auch meine Tauchausrüstung mitgenommen und auch die Kamera und alles. Und da ist es einfacher, ein zweites Gepäckstück mitnehmen zu können. Und bei der Turkish ist das einfach automatisch inkludiert, ohne dass man am Flughafen herumdiskutieren muss, ob da jetzt einmal 2 Kilo mehr sind oder weniger. Einfach 2 Gepäckstücke und deswegen reise ich auch privat oder sonst auch wahnsinnig gern mit der Turkish, weil die einfach immer sagen, nimm deine 2 Gepäckstücke mit. Und dieser minimale Umweg ist dann halt einfach so. Ich bin dann in Miami gelandet. Ich glaube, das war am Abend. Ich meine sogar, dass es mehrere Flüge am Tag von Istanbul nach Miami gibt. Und habe zuerst einmal 2 Nächte in Miami Beach übernachtet und bin dann mit der Fähre nach Bimini gefahren, nämlich auch ganz bewusst mich gegen das Flugzeug entschieden, eben weil ich gewusst habe, ich habe tendenziell ein bisschen mehr Gepäck mit dabei und die Flüge von Miami nach Bimini sind so Seaplanes, also es gibt einerseits diese Wasserflugzeuge, aber es gibt auch einen normalen Flughafen, aber da hat man andere Gewichtsbegrenzungen als jetzt bei den Langstreckenflügen mit den 23 Kilos. Und dann habe ich mir gedacht, hey, nimm einfach die Fähre. Ich mag das auch total gern, wenn man so diese Distanz einfach auch spürt, auch wenn es jetzt nicht weit weg ist. Und bin dann tatsächlich mit Lyft oder Uber von Miami Beach in der Früh nach Fort Lauderdale zum Hafen gefahren und habe dann, ich war mit Abstand die früheste, die dort war, aber nachdem ich ja die USA verlassen musste, habe ich nicht gewusst, ob ich jetzt eh genug Zeit eingeplant habe und bin dann da vor allen anderen Passagieren dort aufgeschlagen und habe dann einmal dort ganz in Ruhe den Tag begonnen und bin dann ganz gemütlich auf die Fähre. Die Fähre nennt sich Balearia und die geht nicht jeden Tag oder zumindest aktuell nicht jeden Tag, so 3 bis 4 Mal in der Woche. Also das muss man auch beim Planen ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man eben nicht täglich auf die Insel kommt. Und ja, das war quasi meine Anreise auf Bimini.
Ja, ich finde, Vicky, wie war denn die Überfahrt? Weil da ist ja ein relativ großer, tiefer Meeresstrom, der zwischen Florida Festland und Bimini liegt. Man nennt es ja auch die Sushi-Straße, weil es dieser Meeresstrom eben einfach wirklich alle Meerestiere mitnimmt und da wirklich man nur die Angel reinhängen muss und einer beißt auf alle Fälle an. War das auch ein bisschen wild oder war das ganz ruhig und ganz gemächlich? Und wie lang war die Überfahrt, Vicky?
Also die Überfahrt waren, ich meine, so 2 bis 3 Stunden. Wenn jetzt das Vergleich mit dem Flieger, wären es, glaube ich, so 30, 40 Minuten. Aber man muss ja rechnen, man muss früh am Flughafen sein. Und also die Nettoreisezeit ist wahrscheinlich ziemlich gleich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt einen extremen Seegang gegeben hätte. Es war eigentlich, glaube ich, recht ruhig. Das Schiff ist ein riesengroßer. Das ist wirklich jetzt keine kleine Fähre, sondern das ist ein riesengroßes Ding.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, dann war es auf alle Fälle ruhig, weil sonst würdest du dich noch daran erinnern können. So, jetzt bist du also in Bimini angekommen und ich nehme an, es ging dann auch gleich los. Also du hast da sicherlich nicht arg viel Zeit verstreichen lassen, bis du dann die Delfine endlich sehen wolltest. Und bist auf ein Schiff. Wie war das? Mit wie vielen Leuten warst du da unterwegs, als ihr das erste Mal, ich nenne es jetzt mal, auf Delfinsafari gefahren seid?
Mhm. Also das Ganze war organisiert von einem Tauch- und Abenteuerreiseanbieter, den ich schon seit Jahren kenne und durch den ja eben auf das aufmerksam worden bin. Und der organisiert ein bis zweimal im Jahr diese Delfin, also er nennt sie Wild Dolphin Expeditions. Und da ist man quasi 5 Tage, 4 Nächte oder irgendwie sowas um den Dreh herum unterwegs. Er kümmert sich um die ganzen Genehmigungen, das Schiff, den Researcher und dieses Ganze, damit man wirklich quasi nur mehr physisch nach Bimini kommen muss. Und da am ersten Abend hat es einmal gemeinsam ein kleines Briefing gegeben, was uns erwartet, was wir mit aufs Boot nehmen sollen, auf was wir achten sollen. Und es war einfach ein ganz so gemütliches Miteinander, so ein bisschen auch die Spielregeln, wie das ist, dass man die Delfine auch nicht jetzt angreift oder denen jetzt nachschwimmt oder es irgendwie mit ihnen bewusst interagiert. Und dann war eigentlich schon am nächsten Tag, es ist so, dass die Delfine am Nachmittag aktiver sind. Das heißt, wir sind dann meistens so ab 11, 12 herum aufs Schiff gegangen und dann fährst du eigentlich einmal so der Insel entlang und schaust, ob du die Delfine findest. Also wirklich einmal so mit dem Feldstecher, okay, wo bewegt sich was, wo könnten die Delfine gerade sein? Weil es gibt zwar zwei verschiedene Arten von Delfinen, die da um Bimini herum leben, die leben auch das ganze Jahr dort. Also man kann diese Delfingeschichte das ganze Jahr machen. Das ist jetzt nicht irgendwie auf eine Jahreszeit beschränkt, sondern das ist wirklich year-round. Im Winter ist es eher so, dass sie einfach nicht ausreichend Leute finden, um quasi ein Boot voll zu machen, weil halt eben auch diese Hammerhai-Safaris immer stattfinden. Und ja, wir sind da halt so alle mit allergrößter Vorfreude, mit Neoprenanzug oder zumindest mit einer Legging und mit so einem Lycra-Shirt, weil die Sonne ist natürlich sehr, sehr intensiv und haben eigentlich nur mehr drauf gewartet, bis irgendwo von irgendeiner Richtung das Wort Delfin kommt. Und das ist ja tatsächlich recht bald kommen. Und es ist immer von der Crew jemand dabei, aber auch jemand, der Forschung betreibt. Und das teilen sich momentan zwei Frauen. Inwiefern da jetzt offiziell Forschung betrieben werden kann, das hat auch was mit Genehmigungen und so weiter zu tun, aber die sind, also es sind Forscher, die, ob sie jetzt aktiv forschen oder nicht, lassen wir jetzt einmal außen vor, und die beobachten einmal die Delfine und schauen, ob sie überhaupt Interesse haben. Die erkennen am Verhalten, ob die jetzt gerade Bock auf Menschen haben oder ob sie einfach lieber jetzt in Ruhe gelassen werden wollen. Und dann ist es meistens so, dass diese eine Person einmal ins Wasser geht und einfach einmal schaut, noch einmal mehr. Und selbst wartet man schon hinten am Boot, hat die Flossen an, Taucherbrille und den Schnorchel und wartet eigentlich nur mehr auf dieses stille Kommando, dass da jemand aus dem Wasser einen reinwinkt und dann muss man ganz sacht hinten übers Boot reinrutschen, ja nicht zu viel planschen, weil das könnte die Delfine auch wieder ja ablenken und sie verscheuchen. Und wir haben aber tatsächlich, ich glaube, bis auf einmal das Glück gehabt, dass die Delfine immer Bock auf uns gehabt haben. Und dann waren da halt, ja, teilweise, ich sage mal unter Anführungsstrichen nur 3, 4, aber manchmal waren halt also 5, 6, 7 Delfine, die da auf uns im Wasser gewartet haben und auch ganz neugierig waren, die auch immer wieder hergeschwommen sind und so, oh, okay, wer seid ihr? Und die natürlich gewusst haben, dass von uns aus jetzt keine Gefahr ausgeht und immer wieder auch zwischen uns durchgeschwommen sind. Also wirklich, das war jetzt ganz, ganz nah. Das waren teilweise keine 10 Zentimeter, die uns da getrennt haben. Und das ist auch einfach wunderschön, dass diese Tiere noch dieses Vertrauen haben und auch diese Nähe suchen.
Wow. Entschuldige, Claudia. Vicky, darf ich dich gerade einfach mal fragen, weil ich bin aufgewachsen mit Flipper-Sendung, die aus Hollywood kam, und jetzt habt ihr wahrscheinlich alle den Ohrwurm von Flipper, Flipper, wann wird er kommen, der kluge Delfin im Ohr, und da ist ja dieser Flipper, der ist ja, hat mich beeindruckt, wenn er immer rückwärts schwamm und dann den Salto in der Luft gemacht hat. Woran erkennen diese Forscher, Forscherinnen, dass der Delfin es zulässt, dass ihr rein dürft? Und ich meine, ihr habt die ja nicht gefüttert, ihr seid ja, das kam ja nur das Boot. Und dann ging, also was hat der, also stimmt das, andersrum gesagt, stimmt es, dass der Delfin gerne spiegelt und einfach neugierig ist? Also so schon so ein bisschen dieses Flipper-Verhalten, was wir da in dieser Sendung erzählt bekommen haben?
Also Delfine sind einerseits unheimlich kluge Tiere. Also die zählen zu den klügsten Tieren überhaupt. Und das, was Delfine so besonders macht, ist, dass die jetzt nicht nur evolutionstechnisch gedrillt sind, ein Verhalten abzuspielen, sondern die haben auch einen ganz ausgeprägten Spielsinn. Also die genießen ihr Leben auch, so wie zum Beispiel Katzen und Hunde. Die haben auch wirklich dieses, sie wollen einen Spaß haben. Und die werfen sich auch immer wieder gegenseitig Seegras zu, und man kann das auch wirklich im Wasser beobachten. Nachdem das aber wilde Tiere sind, war auch für uns die oberste Priorität, dass wir deren Verhalten nicht versuchen irgendwie zu beeinflussen, sondern wenn wir da sind und sie kommen zu uns, gut, aber wenn sie wegschwimmen, und das auch sehr schnell, man kommt ihnen nicht nach. Also man meint, man hätte mit seinen Flossen eine Chance, dass man da den Delfinen wirklich nachkommt. Wenn die zweimal mit der Flosse schlagen, sind die eh weg. Also wenn die nicht wollen, also wenn die wegschwimmen, dann ist das ein Signal, lasst uns in Ruhe.
Vicky, du bist ja jetzt Taucherin, du kennst dich natürlich aus, aber muss man denn Erfahrung haben, wenn man diese Expedition macht? Ab welchem Alter kann man das machen, oder kann man auch sagen, okay, ich habe schon mal geschnorchelt, ich weiß, wie ich mit der Maske umgehe, mit den Flossen. Kann ich dann auch daran teilnehmen oder dann eher nicht?
Also grundsätzlich, diese Wild Dolphin Expedition ist ein Schnorchel-Erlebnis. Also man braucht jetzt nicht tauchen, das steht da ganz groß überall dabei, weil würde man es mit den Tauchen, man hat so eine schwere Ausrüstung und man ist recht langsam. Sprich, wenn die Delfine auch nur ein paar Meter in eine andere Richtung schwimmen, du kommst mit dem Equipment nicht nach, und diese Luftblasen, die man erzeugt beim Tauchen, sind wahnsinnig laut für die Tiere. Also es ist ganz, ganz selten, dass man wirklich beim Tauchen Delfine oder Wale sieht, weil die von diesen Blubberblasen aber wirklich verscheucht werden. Und deswegen passieren ganz viele von diesen Orca-Safaris oder Delfin-Safaris eben auf Schnorchelbasis, auch weil die meiste Action einfach tatsächlich auf der Wasseroberfläche stattfindet. Also da brauche ich jetzt nicht auf 5, 10, 15, 20 Meter runter, sondern das spielt sich bei 0 bis 10 Meter ab, und bei einer klaren Sicht, wie das auf den Bahamas ja der Fall ist, und 10 Meter runtertauchen, das schafft man mit ein bisschen einer Übung oder auch mit Kursen. Und weil du gesagt hast, mit dem Alter, also man sollte halt gut schwimmen können. Es ist jetzt aber nicht notwendig, dass man irgendwie in einer gewissen Zeit eine gewisse Länge absolviert, sondern man sollte sich im Wasser generell wohlfühlen und einfach ein gutes Körpergefühl haben. Und also es ist ja keiner dazu verpflichtet, dass er dann zum Beispiel auch auf 5, 6, 7 Meter runtertaucht, weil man sieht ja von oben auch sehr, sehr viel. Aber das wirklich Tolle und Beeindruckende ist, also eine der Forscherinnen ist auch, also war mal Balletttänzerin, und wenn die da runtertaucht, das ist, als würde sie Ballett tanzen. Also das ist eine Bewegung und eine Körperbeherrschung. Das macht einfach Spaß, der zuzusehen, wie sie sich im Wasser bewegt. Und die Delfine kennen sie ja auch. Und dann schwimmen die halt so gemeinsam, wie so im ärgsten Kitschfilm, schwimmen die da gemeinsam und drehen sich und schwimmen das auf 10 Meter runter.
Wow, das sind ja tolle Bilder. Ja, ich habe auch deine Bilder natürlich auf deinem Blog angeguckt. Das sind so Spotted Dolphins, ist das richtig, die da
also auf den Bahamas unterwegs sind? Es gibt den Atlantic Spotted Dolphin, das ist der atlantische Fleckendelfin oder auch Zügeldelfin. Und das andere sind die großen Tümmler, das sind die Bottlenose. Also die zwei gibt es, also, die leben dort. Also die sind jetzt nicht, dass sie durchziehen wie viele andere Delfine, sondern die leben tatsächlich um diese Inseln herum.
Deswegen kann man sie eigentlich auch das ganze Jahr über dann besuchen und diese Ausflüge machen. So, also die Unterwasserwelt, damit hast du uns ja wirklich schon fasziniert von deinen Erlebnissen. Und wie gesagt, ich habe auch auf deinem Blog die Fotos angeguckt und habe auch gesehen, wie das Seegras da durch die Gegend geschmissen wurde auf dem einen Bild. Also ganz großartig. Also liebe Leute, schaut euch den Blog von der Vicky an. Wir geben euch den Link. Jetzt hast du doch aber sicherlich auch mal Bahamas oder Bimini Bahamas über Land auch ein bisschen für dich entdeckt. Wie fandst denn du die Insel? Was war denn so besonders an dieser Insel?
Also ich muss gestehen, ich habe mir Bimini größer vorgestellt, aber das ist halt, wenn man keine Referenz hat und eine Reise nur anhand von Google Maps und Empfehlungen plant, klar sieht man, okay, es gibt da jetzt zwei parallel verlaufende Straßen und die zweite geht nicht einmal über die ganze Insel. Man hat einfach ganz wenig Gefühl für die Dimensionen. Und meistens ist es ja so, dass man meint, Inseln wären viel, viel kleiner, aber in dem Fall habe ich mir Bimini wirklich viel, viel größer vorgestellt. Aber das ist auch einfach was total Charmantes, wenn man mal sich auf einen kleinen Radius beschränken muss und dann halt einfach einmal bei manchen Sachen 5, 6 Mal vorbeigeht, um es vielleicht einmal einen anderen Blickwinkel zu haben. Und also ich würde es nicht sagen, dass man 2 Wochen auf Bimini Urlaub machen muss, aber wenn man jetzt zum Beispiel zu seiner Delfin-Geschichte noch 2 Tage anhängt, dann kann man da auch sehr gut und sehr gemütlich diese Zeit verbringen. Und an der Stelle ist noch zu sagen, es gibt, also Bimini sind ja 2 Hauptinseln eigentlich, also es gibt die Nord- und die Südinsel und es gibt auf beiden Inseln einen Flughafen. Also das ist auch immer wieder verwirrend, wenn man dann tatsächlich auf die Insel fliegt, wo man dann ankommt. Und die Inseln sind aber durch eine kleine Fähre verbunden. Da braucht man sich nicht einmal anmelden. Also da taucht man einfach auf und dann kommt das kleine Boot und bringt dann einfach diese 2 Minuten auf, in dem Fall dann von der Nordinsel auf die Südinsel. Und ich sage mal, die Hauptinsel ist eher Bimini Nord, wo einfach ein bisschen mehr ist, wo auch so 2, 3 Ressorts sind. Also das, was jetzt nicht unbedingt Bimini ausmacht, sondern diese Ressorturlauber halt eben anlockt. An der Stelle ist noch zu sagen, man kann schon auch einen Tagesausflug nach Bimini machen, eben mit der Fähre. Da hat man aber, ich glaube, effektiv 4 oder 5 Stunden Zeit auf der Insel. Kann ich keinem empfehlen, dass man nur so kurz da bleibt, weil es gibt doch schon mehr, das man sich anschauen kann. Und also man kann verschiedene Sachen machen. Einerseits das, was mich wirklich begeistert hat, nämlich am ersten Tag schon, wie ich angekommen bin, habe ich gesehen, dass es da ein paar bunte Wände gibt.
Genau, die Murals, die sind ja nun wirklich ganz, ganz besonders auch da gemacht. Also ich musste selber nachgucken, was Murals sind. Das sind diese lebensgroß oder die großen Street-Art-Malereien. Und die haben ja auch ein ganz tolles Thema, Vicky, auf Bimini, richtig?
Genau, also es gibt eine weltweit urgierende Organisation, die nennt sich Seawalls. Und die kenne ich tatsächlich aus anderen Ländern schon, weil man kennt dann das Logo. Und habe dann einmal so ein bisschen recherchiert. Und deren Claim ist quasi, dass sie nicht Aktivismus betreiben, sondern Artivismus oder Artivism. und dass sie halt eben durch ihre Kunst oder durch verschiedene Kunstwerke auf Themen aufmerksam machen, die die Meere und die Gewässer betreffen. Und da aber durchaus auch kritisch sind. Und es gibt auf Bimini, ich meine, es sind 5 oder 6 Murals, die eben mit Seawalls gemeinsam konzipiert wurden. Das hat auch einen durchaus skurrilen Hintergrund, weil initiiert worden ist diese Kunstgeschichte, nämlich durch eine Kreuzfahrtfirma, also durch eine riesengroße Reederei, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von diesen klassischen Kreuzfahrschiffen bin, ist auch kein Geheimnis. In dem Sinn finde ich es, also ich finde es immer nicht okay, aber ich finde es schön, dass sie trotzdem auf Bimini was Gutes bewirken oder zumindest auf diese Themen Umweltverschmutzung und die Wichtigkeit der Meere und des Ökosystems aufmerksam machen und so auch die Insel verschönern.
Ich hatte vorhin eingehend gesagt gehabt, dass du schon 70 Destinationen auf der Welt kennengelernt hast in deinen jungen Jahren. Jetzt kann es ja aber auch sein, dass deine Jugend, die ich hier gerade vor mich habe, mich nur blendet, weil du in diesem sagenumwobenen Jungbrunnen auf Bimini warst. Hast du davon gehört? Bist du da hingegangen und mal kurz reingesprungen? Dann springe ich auch rein beim nächsten Mal.
Ach ja, also es ist immer ganz lustig, was man so auf Reisen einerseits an Reiseberichten vorab liest und wie das dann tatsächlich so vor Ort ausschaut. Und dieser Brunnen der ewigen Jugend ist auf der Südinsel und wir sind da nur ganz kurz vorbeigefahren. Ich hab schon ein Foto gemacht, aber in diesem Jungbrunnen gibt es nur ein Ding, das jung bleibt und sich des Wassers erfreut, und das sind Gelsen und Moskitos. Und ich bin dann sehr, sehr schnell wieder geflüchtet, weil das war eine Attacke in 2 Minuten. Da habe ich mich noch sehr lang nachher gekratzt.
Ja. Okay, also, alles klar.
Ich kann das auch bestätigen. Ich war vor vielen Jahren nur wenige Tage auf Bimini, aber dürfte eigentlich nicht Jungbrunnen heißen, die Ecke dort. Die ist auch mitten in den Mangroven drin. Und ich kann das auch bestätigen, was du gerade gesagt hast, Vicky. Bimini ist in der Tat sehr klein und es lebt so ein bisschen auch noch von, finde ich zumindest, vom Geist der, ja, ich möchte nicht sagen der Vergangenheit, aber Ernest Hemingway hat auf Bimini gelebt und nicht ohne Grund, denn Bimini ist bekannt, ganz groß bekannt für Sporthochseefischen. Dort wurden schon, ich weiß nicht, über 100 Weltrekorde erreicht. Und er hat ja dann aufgrund von seinen Erfahrungen und Gesprächen mit den Fischern dort, hat er diese wunderschöne Novelle Der alte Mann und das Meer geschrieben. Und von diesem Geist, von diesem, ich verbringe den Tag auf dem Wasser, um jetzt entweder zu fischen oder zu tauchen und komme dann am Abend zurück. Das ist so ein bisschen der Charakter von Bimini. Tagsüber ist die Insel oder die beiden Inseln unfassbar ruhig. Und dann am Abend kommt so ein bisschen was, bevor man wirklich früh ins Bett geht, wenn man am nächsten Morgen wieder recht schnell raus muss. Aber sag, Vicky, warst du bei Mr. Saunders in seinem verrückten Haus?
Oh ja, und das war wirklich toll.
Nein!
Ich mag ja so Menschen, die einerseits ihr Ding durchziehen. Ich war jetzt, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich da in Österreich mit jemandem geführt habe, und der Herr hat zu mir gesagt, wenn du der Dorfdepp bist, dann hast du Narrenfreiheit und kannst alles tun. Und oh, das no. ist einfach so beschreibend, ja, und einfach so wahr. Und ich würde es gar nicht sagen, dass der Mr. Saunders da jetzt der Spinner von Bimini wäre, aber er ist auf alle Fälle jemand, der sein Ding durchzieht. Und wir reden nämlich über das Dolphin House. Das ist ein Haus, das er über die letzten, ich weiß gar nicht, 20, 30, vielleicht sogar länger, gebaut und geprägt hat. Und das ist ein Gesamtkunstwerk. Man kann sich das vorstellen.
Es ist ein Gesamtkunstwerk, ja. Ja.
Also es ist nämlich nicht nur von außen, er bringt einerseits Muscheln an, aber auch jetzt anderes Treibgut, was halt so eben angeschwemmt wird, Flaschen oder auch Steine. Und irgendwie wirkt es so wie so ein Palast vielleicht von Atlantis, von irgendeiner Unterwasserstadt. Und es ist einmal von außen unheimlich interessant, da mal zu schauen. Und ich glaube, man kann an dem Gebäude tausendmal vorbeigehen. Man wird das immer anders wahrnehmen und ein bisschen anders kennenlernen. Und man kann da aber auch kleine Touren mit ihm machen. Also er zeigt sein Haus sehr, sehr gerne her. Und da kann man auch hineingehen. Und das, wenn man sich denkt, von außen ist er schon ein bisschen too much, dann ist es drinnen noch 10-mal too much, aber total spannend. Und wie ich dort war, hat er gerade was ausgebaut, was er irgendwann einmal als Apartment vermieten möchte, also touristisch. Wunderschön. Ich habe gerade vorher noch nachgeschaut, ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass man das schon buchen könnte, aber ich meine, es wird in nächster Zeit soweit sein. Und in dieser Suite, die er da dann vermietet, er ist ja auch einfach so ein sehr umtriebiger Mensch und es schaut ja jede Ecke anders aus. Und da hängt auch zum Beispiel in dieser Suite hängt eine Schaufel, mit der er begonnen hat, das Dolphinhaus zu bauen.
Wow. Es ist wirklich total skurril und man kann darüber denken, was man mag, aber es, finde ich, es macht mit dir etwas. Du hältst inne und denkst dir, das hat der alles vom Strand und aus dem Meer gefischt. Ist das so viel? Weil das Haus ist groß und hat viele Zimmer. Und das gibt einem schon ein bisschen zu denken, dass das alles im Meer landet, was dann letztendlich von ihm verbaut wurde. Also, okay, du warst bei Mr. Saunders. Wir waren auch dort und ich kann mich noch erinnern, mir ist das Haus auch deswegen so gut in Erinnerung geblieben, weil wir dort den, ich glaube, spektakulärsten Sundowner hatten, oben auf seiner Terrasse. Und du kannst bei klarer Sicht in der Dämmerung dann die Südküste von Florida sehen, wie da die Lichter angehen. So flach ist es auf der einen Seite alles, aber so nah ist eigentlich auch die US-amerikanische Küste. Okay, gut.
Großartig. Vicky, das waren großartige Erzählungen. Also für mich steht Bimini jetzt auch ganz oben auf der Liste und auch das Schwimmen mit den wilden Delfinen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns deine Reiseerlebnisse zu teilen. Bimini, wirklich nur 80 Kilometer vor der Küste Floridas. Man kann es erreichen, entweder mit dem Seeflugzeug oder Seaplane, wie man so schön sagt, oder auch mit der Linienverbindung aus Fort Lauderdale raus, oder man fährt auch mit der Fähre rüber, insbesondere wenn man Tauchgepäck mitnimmt und vielleicht vorher mit der Turkish Airline gereist ist, dann macht es auf alle Fälle Sinn. Man kann auch von Nassau aus beim klassischen Inselhüpfen in nur weniger als 30 Minuten nach Bimini weiterfliegen. Auf Bimini selbst warten wir ab, was das Dolphinhaus dann bald an Suiten alles zu bieten hat. Aber neben dem Dolphinhaus gibt es sehr viele Apartments, die man dort mieten kann. Es gibt nur ein, dafür aber ein sehr großes Hotel, nämlich das Hilton Bimini Hotel. Und da unterstützen wir auch, wenn ihr Zuhörer oder ihr eure Kunden dann ins Hilton Bimini schickt und von Nassau aus fliegt, dann gibt es das Angebot To Fly Free. Und da wird dann ein Teil der Tickets werden dann auch erstattet. Also eine kleine Insel, eine spannende Insel unter Wasser, auch spannend zu Land mit einigen Erlebnissen, mit tollen Murals, die man zu sehen hat. Also wirklich sicherlich auch eine Destination, die man mit einbauen soll und wirklich auch vielleicht nach einer USA-Reise, wenn man sagt, ich möchte nur noch ein bisschen an den Strand gehen, wirklich ob ich an eine Strandstation in Florida fahre oder ob ich auf die Bahamas schnell rüberfliege, nämlich nach Bimini, das ist dann, glaube ich, macht keinen großen Unterschied. Ja, bevor ich Danke sage, eine ganz kurze Frage, Vicky. Du hast es gerade eben schon kurz angesprochen. Als du dann noch tauchen warst, hast du Atlantis gesehen? Es soll ja dort untergegangen sein.
Leider nicht, aber vielleicht muss ich einfach noch einmal hin, um genauer nachzusehen.
Super, in diesem Sinne. Danke. Ein ganz herzlichen Dank an dir, an dich, Vicky Oberneck, und weiterhin viel Erfolg mit deinem Chronicle Wanderlust. Liebe Angelika, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Und ich verabschiede mich von euch mit einem Don't forget, it's better in the Bahamas, eure Claudia Majunke.